Deutschlandfunk, der Tag.
Miami Magic Infusion. Klingt fast wie ein Cocktail. Und naja, also es sieht zumindest auch knallig aus. Türkisfarbige Kartusche, Palmen sind aufgedruckt, Sportwagen, Boote, Meer, eine Frau im Bikini und ganz unten ein Typ im Anzug. In dieser knallig bunten Kartusche ist Lachgas drin. Das kann man nehmen, um Ballons aufzublasen oder Sprühsahne, um die zu machen. Und man kann es konsumieren wie eine Droge und sich so richtig damit wegdröhnen. Und genau das ist ein Problem, eins, das größer zu werden scheint. Es gibt Kioske, die diese Lachgasbehälter genauso verkaufen wie eine Flasche Limo. Das bringt die Politik zum Nachdenken, auch den Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
Der leichte Zugang für Kinder und Jugendliche, der muss nicht sein. Und wir werden daran arbeiten als Ampel. Ich habe das Thema schon einige Zeit in der Beobachtung. Und es jetzt ist aber so weit gekommen, hat jetzt in letzter Zeit so zugenommen, dass wir aus meiner Sicht handeln müssen.
Was da gefordert wird und wie groß das Problem ist mit dem Lachgas, gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es um Chinas Manöver rund um Taiwan. Welche Bedrohung geht von der chinesischen Staatsführung aus. Auch das wollen wir uns erklären lassen. Sonja Meschkat, mein Name. Los geht's. Diese Lachgaskartuschen, von denen ich eben schon gesprochen habe, die kann man ziehen an einem Automaten in Gifhorn in Niedersachsen. Und ich habe gedacht, die sind gar nicht mal so günstig, knapp 30 Euro. Aber ich bin auch nicht so drin in diesem Business. Lachgas gilt als Partydroge und scheint das neue Ding zu sein. Stimmt allerdings nicht ganz, sagt unsere Kollegin Fanny Buschert. Fanny, das heißt Lachgas als Droge, mit der man sich so richtig wegschießen kann, das kennt man eigentlich schon länger.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch erstmal irritiert, als ich in den letzten Monaten immer mehr Schlagzeilen gelesen habe, die von der neuen Partydroge Lachgas gesprochen haben. Weil als ich so 17, 18 war, also vor so gut 10 Jahren, da wurde auch schon auf Partys Lachgas konsumiert. Aber meiner Erfahrung nach war die Droge damals noch nicht wirklich weit verbreitet. Also noch nicht so viele kannten sie überhaupt. Das war jetzt nicht quasi so der Standard, dass auf Partys Lachgaskapseln dabei waren. Mhm. Und der Konsum hat sich damals meiner Erfahrung nach zumindest sehr auf diesen Bereich Party beschränkt. Kam dadurch dann auch einfach seltener vor und war nicht so in den Alltag eingebunden.
Wir müssen vielleicht nochmal festhalten, also dass das verkauft wird, das ist ja nicht illegal. Also du und ich, wir beide könnten jetzt einfach in den Supermarkt gehen und das mitnehmen.
Genau, also Lachgas oder Distickstoffmonoxid wird zum Beispiel in der Gastronomie genutzt. Da gibt es solche Sahnespender. Das sind so große Flaschen mit einem bestimmten Aufsatz obendrauf. Und in diesen Aufsatz kommt dann so eine Lachgaskartusche. Und damit lassen sich dann zum Beispiel große Mengen Sahne sehr schnell aufschlagen. Es wird auch im medizinischen Bereich eingesetzt, zum Beispiel beim Zahnarzt, wegen seiner angstlösenden und schmerzlösenden Wirkung. Also Lachgas ist nicht als Droge eingestuft. Und als ich jünger war, da konnte man, soweit ich weiß, diese Lachgaskartuschen auch wirklich nur im Supermarkt in der Haushaltsabteilung kaufen. Und da waren in der Packung dann auch nur so 8 Stück drin. Und jetzt, wie du es ja auch schon angesprochen hast, gibt es sie mittlerweile im Kiosk, auch in viel größeren Kartuschen. Mhm. Und es gibt auch ganze Internetseiten, die nur Lachgas verkaufen. Und da gibt es dann jetzt zum Beispiel 50 Kartuschen für 20 Euro.
Mhm. In anderen Ländern, glaube ich, gibt es ja zumindest ein ähnliches Problem mit Lachgas. Aber hast du das Gefühl, das ist vielleicht irgendwann auch mal übergeschwappt, so von hier nach da? Also ich kann mich zumindest mal an einen Besuch in Großbritannien erinnern. Das war in Bristol, das war im Jahr, wo der Brexit gewesen ist. Und wir waren in einem Park tagsüber und haben rund um so eine Parkbank, ich weiß nicht, wie viele von diesen kleinen Kartuschen mit Lachgas gesehen. Ich habe das damals noch gar nicht richtig verstanden, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das heißt, das scheint auch damals schon irgendwie so ein Ding gewesen zu sein.
Ja, also als ich das erste Mal so eine Lachgaskartusche gesehen habe, das war eben so vor 10 Jahren, als ich auch ein bisschen jünger war, da hatten das Freunde und Freundinnen von mir dabei, die davor im Schulaustausch in England waren. Und die haben dann eben erzählt, dass gerade in Großbritannien Lachgas einfach sehr, sehr weit verbreitet ist. Das sei da die totale Partydroge. Das würde da auf jeder auch Hauspartys und so konsumiert. Und da hatten dann halt eben die deutschen Freundinnen und Freunde von mir das erste Mal davon gehört und das von da dann quasi aus dem Austausch mitgebracht. Und ja, dann, wie es halt so läuft, dann kennen es halt mehrere und dann verbreitet sich, glaube ich, auch schneller.
Jetzt ist ja diese Diskussion um dieses Lachgas hier in Deutschland und dieser exzessive Konsum vielleicht so seit 2, 3 Wochen ziemlich, zumindest bei mir im Social Media Feed, ein großes Thema. Kannst du uns sagen, warum das ausgerechnet jetzt so aufploppt, warum das jetzt so ein Thema ist?
Also konkrete Zahlen dazu, auch wie sich der Konsum jetzt in ganz Deutschland verändert hat, die gibt es aktuell nicht. Aber es gibt ein paar lokale Daten, zum Beispiel die Goethe-Universität Frankfurt, die untersucht regelmäßig den Drogenkonsum bei Schülerinnen und Schülern in Frankfurt am Main. Und deren Studien haben gezeigt, dass der Konsum von Lachgas im Jahr 2021 nach mehreren Jahren, in denen der Konsum eigentlich zurückgegangen ist, sprunghaft wieder angestiegen ist. Und dann 2022, auf dieses Jahr bezieht sich jetzt die letzte Studie, die rausgebracht wurde, da sind in Frankfurt am Main die Konsumerfahrungen unter Jugendlichen auf neue Höchstwerte gestiegen. Das sind natürlich nur lokale Stichproben. Was ich aber auch noch interessant an diesen Studien finde, ist, bei den Jugendlichen wurde auch nachgefragt, warum sie so häufig zu Lachgas greifen. Und da hat sich gezeigt, dass viele Jugendliche angegeben haben, dass für sie Lachgas im Vergleich zu anderen Drogen ein relativ positives Image hat. Also da wurde zum Beispiel gesagt, Lachgas sei gerade angesagt, man würde einem den Konsum nicht so leicht anmerken und es sei ja im Vergleich mit anderen Substanzen eher ungefährlich. Und was aber auch noch mit reinspielen soll laut dieser Studie, ist eben, dass Lachgas so leicht verfügbar ist mittlerweile.
Naja, wie gesagt, ne? Also im Automaten oder im Kiosk scheint ja überhaupt gar kein Problem zu sein. Jetzt hat die Politik das ja auch erkannt als Problem und es gibt jetzt unterschiedliche Forderungen. Das geht von einem kompletten Verbot, das Zeug zu verkaufen, bis hin zu strengeren Regeln. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich auch schon positioniert. Fass uns das nochmal zusammen. Wie sind da die Positionen?
Also die niedersächsische Landesregierung, die hat jetzt angekündigt, eine Initiative im Bundesrat auf den Weg bringen zu wollen, also mit den anderen Bundesländern zusammen noch. Und mit dieser Initiative soll dann der Verkauf von Lachgas an Minderjährige verboten werden. Und dieses Verbot für Minderjährige, das unterstützt zum Beispiel auch die Unionsfraktion im Bundestag. Und was Niedersachsen zusätzlich noch fordert, das ist Lachgas in das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz aufzunehmen. Dieses Gesetz soll Jugendliche eigentlich vor sogenannten Legal Highs schützen. Das sind so neue, synthetisch hergestellte Designerdrogen. Der Vorteil daran wäre aber, wenn Lachgas auch in dieses Gesetz aufgenommen wird, dass es so als psychoaktiver Stoff reguliert werden könnte, auch ohne dass es als Betäubungsmittel oder Arzneimittel eingestuft werden muss. Und damit wäre dann auch der Zugang für Kinder und Jugendliche sehr viel schwieriger. Und hinter dieser Idee steht auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der sieht aber von einem kompletten Verbot von Lachgas eher ab, weil es eben nicht nur als Partydroge missbraucht wird.
Okay, also man beschäftigt sich damit, aber Politik ist ja manchmal auch ein bisschen langsam. Das heißt, wann da konkret was umgesetzt wird, das kann man wahrscheinlich noch nicht sagen, ne?
Nee, das steht jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen in den Sternen, aber der Gesundheitsminister hat auf jeden Fall angekündigt, dass man da dran sei.
Andere Länder waren da schon ein bisschen schneller, muss man sagen, haben das Problem vielleicht früher erkannt, besser und schneller reagiert. Wie gehen denn andere Länder damit um? Was ist zum Beispiel hier bei uns in Nordrhein-Westfalen zumindest der direkte Nachbar, Niederlande oder wo auch immer? Was machen die?
Also wir hatten ja vorhin schon mal kurz über Großbritannien gesprochen und da ist der Besitz von Lachgas tatsächlich seit letztem November verboten. Denn laut dem britischen Innenministerium war zu dem Zeitpunkt zumindest, unter Jugendlichen Lachgas die am dritthäufigsten konsumierte Droge. Und da wollte dann eben die Regierung einen Riegel vorschieben. Und Großbritannien ist da auch nicht alleine. Du hast die Niederlande schon angesprochen. Die haben Verkauf und Besitz bis auf bestimmte Ausnahmen verboten. Und auch Dänemark zum Beispiel hat seine Vorgaben stark verschärft. Da ist zum Beispiel der Verkauf an Jugendliche generell verboten.
Fanny, dann danke erstmal an dich fürs Zusammenfassen, auch was da politisch geplant ist. Und jetzt gehen wir gleich noch rüber und lassen uns das Ganze mal aus der medizinischen Sicht einschätzen. Und den Experten für medizinische Fragen, den gibt es jetzt im Podcast, nämlich Professor Lars Timmermann von der Uni Marburg. Und er ist auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und jetzt da für alle Fragen, die wir sonst noch haben zum Thema. Hallo, Herr Timmermann.
Seid ihr gegrüßt.
Herr Timmermann, wie groß ist denn das Problem aus Ihrer medizinischen Sicht mit dem Lachgas? Wie viele Fälle haben Sie pro Woche, pro Tag oder sind Ihnen bekannt?
Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich durfte ja eine Zeit lang auch hier in Mittelhessen die Rettungsmedizin, Notfallmedizin auch mitgestalten und habe deswegen heute nochmal in all unseren Wachen angerufen und gefragt, wie groß ist denn das hier in Mittelhessen? Und da muss man sagen, wir haben natürlich hier eine große Uni und damit viele junge Menschen, aber sind sonst eher ländlich geprägt und bei uns ist das noch gar nicht so richtig angekommen. Umgekehrt aber, wenn ich die Kollegen in den städtischen Regionen, Frankfurt, Berlin, Köln, eben halt nun frage, da wo auch so die Partyhochburgen sind, dann sagen die, das ist schon ein relevantes Problem und ist schon deutlich häufiger, als es eben halt noch vor einem Jahr gewesen ist. Und wird allerdings natürlich von den jungen Menschen oft auch nicht berichtet. Wer erzählt schon, dass er regelmäßig so ein bisschen Lachgas oder Sahnegas quasi einatmet?
Und vom Alter her kann man das eingrenzen? Also betrifft das eher Kinder und Jugendliche? Sind das eher Erwachsene?
Es scheinen zum einen so die älteren Teenager zu sein, aber auch junge Erwachsene. Und da ist das Ganze quasi als Droge ohne Hangover bekannt und das machen sehr viele. Und es scheint auch etwas zu sein, wo ich von den jungen Menschen wiedergespielt bekomme, dass das auch so ein bisschen den Anschein hat, das ist so ein bisschen wie Cannabis ohne Nebenwirkungen oder Alkohol ohne Nebenwirkungen. Also von der Altersgruppe her, Teenager, ältere Teenager und junge Erwachsene.
Ich habe Sie jetzt richtig verstanden. Das heißt, Sie haben jetzt keine ganz konkreten Zahlen, außer dass Sie jetzt diesen Vergleich machen konnten. Ne? Also auf dem Land vielleicht noch nicht ganz so breit angekommen, in den größeren Städten, in den Ballungszentren schon. Können Sie denn trotzdem sagen, ob das jetzt ein akutes Problem ist, weil so scheint es zumindest, wenn wir uns die Berichterstattung angucken, oder ist das ein Problem, was Sie eigentlich auch schon länger kennen?
In den Jahren 2016 bis 2019, also in den Vor-Corona-Jahren, muss man ja inzwischen sagen, scheint es so etwa so zu sein, dass etwa jeder zehnte Jugendliche damit Kontakt gehabt hat. Das wissen wir sowohl aus USA als auch aus Deutschland. Und das ist auch ungefähr das, was uns die Notärzte und unsere Teams draußen auf den Rettungswagen widerspiegeln. Inzwischen ist es gerade in den letzten Wochen und Monaten deutlich mehr geworden, wobei natürlich nie dokumentiert ist, wenn wir in den Notaufnahmen Angst haben, das könnte was sein und jemand auf die neurologische Intensivstation kommt. Und dann ist es eher so, dass vielleicht noch jemand aus dem Umfeld, aus der Familie, von den Freunden Hinweis gibt, naja, der hatte auch die Lachgasdose mit dabei oder hat ein bisschen auch Gas geschnüffelt. Also unser Eindruck ist, das ist ein wachsendes Problem und auch ein schnell wachsendes Problem, vor allen Dingen in den Ballungsräumen, und ist gerade in dieser Altersgruppe etwas, was auch völlig unterschätzt wird von den Konsumenten. Und Jugendliche machen sich gar nicht Gedanken darüber, dass das eigentlich gar nicht so cool ist.
Was macht denn dieser regelmäßige intensive Konsum eigentlich dann? Welche Auswirkungen hat er auf den Körper, auf die Psyche?
Das ist faszinierend, wenn man es aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht eben mal sich anguckt. Denn so ein Gas, das wirkt ja sofort. Und das Lachgas ist ja was, was so quasi Renaissance als Narkosemittel auch hat für kleine Zahn-OPs und sowas. Und eigentlich gilt es als harmlos. Deswegen nutzt man es auch immer mal gelegentlich auch bei Kindern, wenn man ganz kurz noch irgendwas machen möchte. Aber dummerweise ist es so, dass es natürlich Sauerstoff verdrängt. Und wir alle haben ja schon mal zumindest als Eltern davon gehört, dass es lauter Challenges gibt. Und in dem Moment, in dem man bis in die Bewusstlosigkeit so etwas ausprobiert, weil man es also wirklich, wirklich heftig eben halt ausprobieren will, dann kann es natürlich Sauerstoff verdrängen. Das ist sozusagen Problem Nummer eins. Und das ist was, was dann eine ganze bunte Reihe von Symptomen bringt. Erstmal natürlich Euphorie, das wollen natürlich alle. Und dass man auch natürlich auch zum Namen kommt, Lachgas. Zum anderen aber natürlich eben auch, und das ist ein Problem, das wir lange Zeit wahrscheinlich gar nicht erkannt haben oder vielleicht auch gar nicht verstanden haben, dass Vitamin B12 verdrängt wird. Und zwar in der Weiterverarbeitung, und das ist außerordentlich tückisch, und da gibt es einzelne Case Reports, die das berichten, dass wenn man öfter Lachgas nimmt, dann wird zwar Vitamin B12 aufgenommen, aber das, wo sie das Vitamin B12 brauchen, da wird es eben mal sozusagen nicht mehr hin umgesetzt. Und dann gibt es ein paar Vorstoffe, wie zum Beispiel das Homocystein oder Methylmalonsäure, die dann ganz hoch schießen, aber Vitamin B12 wirkt nicht mehr.
Und welche Auswirkungen hat das? Ich habe jetzt von Fällen gelesen, wo es dann so war, dass ein Junge in eine Praxis gekommen ist, der das massiv konsumiert hat über mehrere Monate und der hatte wirklich neurologische Ausfälle. Das heißt, er konnte nicht mehr richtig laufen.
Genau, also Vitamin B12 ist ein klinisches Chamäleon, aber es ist vor allen Dingen ein Blut- und Nervenvitamin. Und wenn das uns fehlt, dann haben wir zum einen Blutbildveränderungen. Und das merkt man oft daran, dass man eben halt abgeschlagen ist. Das ist eher ein internistisches Problem. Und wir Neurologen bemerken, dass das Ummanteln von Nerven, was die Nerven schnell macht, die Myelinscheiden, die funktionieren nicht mehr gut. Und deswegen hat man ganz unterschiedliche Symptome. Zum einen, dass sowas wie Fühlen nicht mehr so gut geht. Zum anderen aber auch psychiatrische Symptome, sowas wie Depressivität. Man wird im Denken langsamer und so ein bisschen, sagen wir mal, träge, adyname ist das dann so in der neuropsychiatrischen Sprachwelt. Und es gibt sogar Leute, die tatsächlich verrückt werden, also die plötzlich Halluzinationen bekommen und auch wirklich andere schwere Störungen, wenn der Vitamin B12-Mangel ausgeprägt ist. Und es ist halt tückisch zu sehen, denn wenn Sie das Blut abnehmen und sagen, ich schaue mir mal das B12 an, das ist so bunt, ich habe keine Vorstellung, was das ist, dann sehen Sie, wenn Sie nur B12 messen, gar kein Defizit, denn davon gibt es ja genug, aber von den weiteren Synthesestörungen, die werden halt unterbrochen.
Jetzt gibt es, wir haben da eben schon drüber gesprochen, eben diese politischen Forderungen, dass man Lachgas zum Beispiel anders einstuft, nämlich als psychoaktiven Stoff und dass es dann eben strenger reglementiert, kontrolliert werden kann, was den Verkauf angeht. Halten Sie das für sinnvoll? Also packt man das Problem da an, wo man es eigentlich anpacken muss? Oder was sind Ihre Gedanken?
Naja, aus ärztlicher Sicht muss man sagen, wir sind ja keine Politiker, aber wenn ich auch vielleicht so aus der Perspektive eines Elternteils sagen muss, finde ich es natürlich außerordentlich absurd, dass man im Kinderspielladen ein Narkotikum kaufen kann, mit dem man sich euphorisiert und theoretisch sich auch und auch ganz praktisch erheblichen Schaden zuführen kann. Also wir verkaufen ja auch keine Whiskyflaschen neben dem Playmobil. Und ich glaube, das ist schwierig, außerordentlich schwierig. Und ich glaube, dass da verschiedene Politiker ja auch schon erkannt haben und uns ganz aktiv ansprechen und zuhören, dass wir da Dinge ändern sollten. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das Zweite, was wir als DGN auch gefordert haben, als Deutsche Gesellschaft für Neurologie, wir müssen auch aufklären. Denn wenn man die Jungen mal fragt und sagt, kennt ihr eigentlich Lachgas? Sagen alle, ja, habe ich schon mal gehört. Und wenn man dann, wisst ihr denn, was das macht? Und dann sagen die alle, ja, das ist ganz lustig. Aber dass es durchaus gefährlich ist, das sollten wir wirklich vermitteln. Und vielleicht nicht in irgendwelchen verstaubten Broschüren, sondern über die Kanäle unsere jungen Menschen erreichen, die auch jeden Tag benutzen. Also was wir als Gesellschaft fordern würden, als Deutsche Gesellschaft für Neurologie, ist an der Stelle eine wirklich richtige und gute, aber vielleicht eben halt auch coole Form der Aufklärung, dass den Leuten klar wird, das ist zwar ein lustiges Zeug, dieses Lachgas, aber es ist leider Gottes auch gefährlich. Und wenn wir das anpacken, dass wir die Politiker ins Boot kriegen und die Regulationsbehörden und auf der anderen Seite auch unseren Kindern sagen, so harmlos ist es leider nicht, dann haben wir auch gute Chancen, dass wir das Problem gar nicht so groß kriegen, wie es werden könnte.
Das heißt, Sie sind da noch positiv gestimmt, dass Sie sagen, also den Bogen könnte man noch kriegen?
Ja, ich bin da ganz positiv gestimmt, weil wir als DGN ja relativ früh uns da schon positioniert haben und gesagt haben, guckt mal bitte, wir haben alle viele Probleme, aber das ist ein wichtiges Problem, gerade weil es uns unsere jungen Erwachsenen und Kinder eben halt betrifft, unsere Teenager. Und wir sind von sehr vielen kontaktiert worden, die gesagt haben, erklärt uns da mal, warum das ein Problem ist. Und ich bin ganz optimistisch, dass wir zum einen, was die Aufklärung angeht, zum anderen aber auch eine sinnvolle Reglementierung. Wir haben genug Regeln in Deutschland, aber wir sollten an den sinnvollen Stellen ja da vorangehen, dass wir unsere Kinder schützen. Und sogar unser Bundesgesundheitsminister hat sich da ja auch schon sehr klar positioniert. Also ich glaube, das harmlose Lachgas, haben alle verstanden, ist nicht so harmlos, wie man denkt. Und da müssen wir tätig werden. Und da braucht man allerdings auch sinnvolle Wege, um es jetzt auch nicht zu verteufeln.
Ich habe in diesem Zusammenhang noch sehr oft gelesen von Lachgas als Partydroge. Das klingt fast so ein bisschen verharmlosend. Ist das von politischer Seite vielleicht auch zu lange unterschätzt worden?
Das kann ich nicht beurteilen, weil wir natürlich da auch ganz viele Fokus jetzt im Moment drauf haben und andere Themen mindestens auch genauso wichtig sind und wir natürlich eben halt uns auch mit vielen ernsthaften Themen beschäftigen. Ich glaube, ich habe mir angewöhnt, an der Stelle eher nach vorne zu gucken. Wichtig ist, dass wir jetzt eine hohe Alertness bekommen dafür. Die Welle ist zumindest noch nicht nach meinem und dem, was unsere Notärzte sagen, im ländlichen Bereich so hart angekommen. In den großstädtischen Bereichen und Ballungszentren ist es schon ziemlich weit verbreitet. Und es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um jetzt tatsächlich aktiv zu werden und sich zu überlegen, was macht Sinn an Einschränkungen und was macht auf der anderen Seite auch Sinn an Aufklärung, damit die jungen Leute wissen, okay, die Sahnedose oder was auch immer ich als kleinen Gasspender habe, der ist nicht so harmlos, wie er daherkommt.
Herr Timmermann, dann bin ich gespannt, wann wir vielleicht die große Kampagne irgendwo auf TikTok oder Instagram sehen zu diesem Thema. Ich glaube, das ist zumindest was, was Sie sich wünschen würden. Ob es kommt, können wir beide irgendwie nicht so richtig vorhersagen. Aber ich danke Ihnen für die Infos und für Ihre Einschätzung hier bei uns.
Vielen herzlichen Dank.
China verkauft es als Warnung und Bestrafung in Taiwan und nicht nur da kommt es wohl eher als Drohung an. Das chinesische Militär exerziert seit 2 Tagen eine Großübung mit rund 30 Schiffen und 40 Flugzeugen in der Taiwanstraße, also diese Meerenge zwischen Festlandchina und der aus chinesischer Sicht abtrünnigen Insel Taiwan. Anfang der Woche hat der neue Präsident von Taiwan sein Amt angetreten, Lai Ching-te, und die chinesische Staatsführung unterstellt ihm Separatismusbestrebungen. Solche Manöver, die gibt's ja immer wieder, haben wir auch schon mal drüber berichtet hier bei der Tag. Steffen Wurzel ist gerade in Taipeh, in der Hauptstadt, und kann uns die Lage ein bisschen besser einordnen. Steffen, ich habe, um mich auf dieses Gespräch natürlich auch vorzubereiten, ich habe mir unterschiedliche Sachen nochmal angesehen und angehört. Und vorhin habe ich noch einen Mann aus Taiwan gehört, der gesagt hat, ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder. Also wir kennen das ja eigentlich schon. Einmal im Jahr gibt es solche Manöver, diesmal eben nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten. Und der hat zumindest auf mich relativ gelassen gewirkt. Unterscheidet sich denn dieses militärische Manöver von den anderen? Ist man von chinesischer Seite aus aggressiver im Ton oder wie bewertest du das?
Also aggressiv im Ton ist man immer bei solchen Aktionen. Übrigens war man das auch schon vor 10, 15, 20 Jahren. Auch damals hat man von Seiten der chinesischen Staatsführung gesagt, wir bedrohen den Nachbarn Taiwan im Zweifelsfall mit Krieg, wenn es nicht zu einem freiwilligen Anschluss Taiwans an die Volksrepublik China kommt. Da fallen dann auch immer wieder so Begriffe, die ganz objektiv betrachtet blutrünstig sind. Da geht's dann um gespaltene Schädel und da geht's drum, man hole sich da eine blutige Nase. Also es geht rhetorisch auch diesmal, aber auch wie in der Vergangenheit, relativ deftig zur Sache von Seiten der chinesischen Staatsführung. Das war übrigens vor 30, 40, 50 Jahren in Taiwan ganz genauso. Da hat man dem großen Nachbarn der Volksrepublik auch gedroht. Aber seit Taiwan eben selbst keine Diktatur mehr ist, sondern eine Demokratie, sagt man, wir wollen eigentlich nur in Ruhe gelassen werden von euch, von der kommunistischen Führung in Peking. Und ganz kurz noch zu dem, was du eingangs sagtest, das, was du von diesem Mann gelesen oder gehört hast aus Taiwan, das kann ich nur bestätigen. Also ganz viele Menschen hier, die sagen, ich habe ganz andere Sorgen, das sind wir durchaus gewöhnt, solche militärischen Manöver. Man muss aber auch fairerweise sagen, wenn man mit Expertinnen und Experten spricht, dann sind die natürlich schon besorgt, weil einfach die militärischen Fähigkeiten Chinas in den letzten Jahren größer geworden sind.
Das wollte ich gerade noch mal nachfragen. Da gibt es ja sicherlich einen Unterschied zwischen dem, wie das Gros der Gesellschaft das vielleicht wahrnimmt und wie es eben dann auf einer anderen Ebene von Menschen, die sich eben sehr professionell mit solchen Dingen beschäftigen, eingeschätzt wird. Wie bewertest du das? Was kannst du uns dazu sagen?
Also es wäre, das muss man eben nochmal betonen, falsch zu sagen, dass man hier überrascht war, ne? Also der Präsident, der neu gewählt wurde im Januar, auch ein neues Parlament wurde im Januar neu gewählt. Der Präsident wurde jetzt am Pfingstmontag eingeführt ins Amt und das sind natürlich symbolisch wichtige Aktionen, sowohl hier in Taiwan selbst. Man zeigt damit, dass man stolz demokratisch ist, ne? Also ein bisschen wie in Deutschland das Grundgesetz gerade gefeiert wird, wird hier jegliche Aktion in Taiwan, die mit der Demokratie zu tun hat, auch gefeiert. Und da gehört natürlich so eine Inauguration auch dazu. Also, und da hat man dann gerechnet damit, dass die chinesische Führung auf den Putz haut, was sie jetzt ja auch getan hat. Es gab zwar immer wieder große Militärmanöver der Chinesen, aber eben wichtig ist, dass, wenn man sich detailliert anschaut, schon so ist, dass diese Militärmanöver immer ein bisschen näher rankommen, also geografisch gesehen, ne? Also die Flugzeuge fliegen ein bisschen näher ran an die Insel, die Schiffe werden durchaus auch mehr und sie fahren noch ein bisschen näher dran an Taiwan. Also da merkt man schon qualitative Unterschiede, so würde ich das deuten.
Also durchaus eine vorsichtig beziehungsweise ja vorsichtig kritische Einordnung, so wird es zumindest wahrgenommen, das, was du gerade erzählt hast. Ich würde gerne nochmal auf den Grund zurückkommen, warum Chinas Staats- und Parteiführung das jetzt überhaupt macht. Die begründen dieses Manöver ja damit, dass sie dem neuen taiwanischen Präsidenten Lai Separatismus vorwerfen. Und sie wollen dem im Prinzip etwas entgegensetzen, zeigen, wer eigentlich nach chinesischer Lesart das Sagen hat. Was hat es denn überhaupt mit diesen Vorwürfen, so nenne ich es jetzt mal Aufsicht, also mit diesen Separatismusbestrebungen?
Also eigentlich ist das, was wir beide jetzt tun, über diesen Separatismusvorwurf zu sprechen und das noch auszuführen, schon ein Gewinn für die chinesische Regierung, weil damit das Narrativ der chinesischen Führung, dass es so etwas gäbe wie eine Provokation in Anführungszeichen von Seiten der Taiwaner, das geht dann schon auf, dieses Narrativ. Das ist so ein bisschen wie, wenn Russland sagt, die NATO habe doch den Angriff oder die militärische Spezialoperation in der Ukraine provoziert. Und dann redet man dann drüber, was steckt denn dahinter? So, dann setzt man dieses Narrativ schon fort. Das ist ein bisschen in diesem Fall Taiwan und China genauso. Man muss einfach nochmal ganz deutlich sagen, zwei Dinge. Erstens, schon die Tatsache, dass die Menschen in Taiwan ihre Regierung frei wählen dürfen, ist aus Sicht der chinesischen Führung eine Provokation. Die letzten 10 Jahre war hier mit Tsai Ing-wen eine Frau an der Regierung, die ausdrücklich sehr sympathisch auch rüberkam und nicht so typisch Apparatschik-mäßig unterwegs war. Das war auch mal eine extra Provokation. Jetzt aber auch mit dem neu gewählten Lai Ching-te, seiner Nachfolgerin, sie durfte nicht nochmal antreten, eben auch nochmal eine Provokation, dass einfach gewählt wurde. Muss man einfach nochmal sagen, dass das so ist. Das Zweite ist eben, dass sowohl die Vorgängerin Tsai Ing-wen als auch jetzt Lai Ching-te Politikerinnen und Politiker der DPP sind. Das ist die Partei, die ausdrücklich China kritisch ist. Man könnte sagen, die möchte China auf Abstand halten. Ja? Und da reagiert man dann eben in China so, wie man nur reagieren kann. Man hat eben nicht viel mehr, als dann Stärke zu zeigen, militärische Stärke zu zeigen. Ich habe da heute mit dem Kollegen Benjamin Eisel, dem ARD-Hörfunk-Korrespondenten in Peking, drüber gesprochen.
Ja, der hatte mir so Videos geschickt. Aus dem Podcast, genau.
Genau, ja. Der hatte mir so Videos geschickt aus dem chinesischen Staatsfernsehen, wo so gezeigt wird, wie die Chinesen simulieren Bombenangriffe auf Taiwan und so. Und wo ich ihm dann geschrieben habe, naja, Softpower-mäßig hat China einfach nicht viel zu bieten. Ne? Also einfach nur Hardpower, also militärische Stärke zeigen, funktioniert. Aber die Sympathien der Welt erobern, das tun die Chinesen damit natürlich nicht.
Wenn du jetzt gerade schon dieses Bedrohungsszenario so skizzierst, wie groß ist denn dann überhaupt jetzt die Gefahr von dem Krieg? Haben die Menschen in Taiwan da wirklich Sorge vor oder wie ist das?
Das ist eine gute Frage. Ich würde das so beantworten, dass die Leute hier natürlich eine abstrakte Angst haben vor Krieg. Also wenn man zum Beispiel durch Taipei und andere größere Städte in Taiwan geht, sieht man immer wieder auch so Bombenbunker, so Schutzbunker vor Bombenangriffen, die es natürlich gibt. Es gibt nach wie vor auch in Taiwan eine Wehrpflicht, die auch noch ausgeweitet wurde zuletzt. Also man ist da sozusagen schon in Hab-Acht-Stellung. Man bittet hier von Seiten der Regierung auch immer wieder, vor allem in den USA, um Waffenlieferungen. Also die neue taiwanische Regierung wird wohl auch das Militärbudget weiter erhöhen. Das zeigt ja, dass man hier sich ja bedroht fühlt, aber das ist eben eher so abstrakt. Das tägliche Leben der Menschen wird nicht davon geprägt. Wenn man mit Leuten spricht, die sich hier zum Beispiel in Thinktanks von Seiten der Sicherheit und außenpolitischen Thinktanks unterhält, dann sagen die, die viel größere Gefahr ist gar nicht ein konkreter Krieg, sondern zum Beispiel eine Handelsblockade, dass die chinesische Führung also zum Beispiel Taiwan abschneidet. Taiwan ist ja eben eine Insel, abschneidet also auf dem Meer und auch im Luftverkehr, dass man sozusagen Taiwan abschneidet vom internationalen Welthandel. Dann wäre man natürlich auch sehr schnell in die Knie gezwungen hier. Und als zweites, was vielleicht sogar inzwischen noch als größere Gefahr sieht, dass man die demokratische, liberale, weltoffene Demokratie Taiwan mit Fake News so zuballert von Seiten der chinesischen Regierung, zum Beispiel auch mit Cyberangriffen, dass man einfach innerhalb der Bevölkerung Chaos stiftet. Ich glaube, das ist tatsächlich eine konkrete Gefahr, wo hier sehr viele Menschen Angst vor haben. Man hat das auch gesehen in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, dass das immer wieder versucht wird. Bisher kann man damit sehr gut umgehen in Taiwan. Die Menschen sind durchaus in der Lage, zu erkennen und sind da durchaus kritisch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich immun sind, wie alle demokratischen Gesellschaften, zum Beispiel in Europa ja auch, wo diese Gefahr ja auch groß ist.
Steffen, jetzt aus der Distanz betrachtet, ganz ehrlich, das ist doch irgendwie unheimlich.
Ja, das ist unheimlich, aber um es ganz deutlich zu sagen, Sonja, nochmal, die Staatsführung in Peking will genau das erreichen. Ja? Also eine Drohkulisse aufbauen, um eben zu zeigen, Taiwan hat sowieso keine Chance. Deswegen werden auch ganz viele Ja, Bilder von den staatlichen chinesischen Medien, Videoaufnahmen und Fotografien und Grafiken und so weiter in die Welt geschickt, die leider auch zum Teil unkritisch übernommen werden, ne? Weil ausländische Journalistinnen und Journalisten das alles natürlich nicht filmen dürfen. Was ist die Konsequenz? Die Staats- und Parteiführung hat dadurch im Grunde einen Punktsieg, weil wir eben drauf einsteigen und uns gegruselt fühlen. Das ist nachvollziehbar, subjektiv, aber objektiv muss man einfach sagen, letztlich geht es hier darum, dass ein starkes Land, ein schwaches Land mit Gewalt bedroht. Ja? Natürlich kann man es auch andersrum sehen. Man kann auch so sagen, diese Militärübungen und Kriegsdrohungen Chinas gegenüber Taiwan, die sorgen ja dafür, dass sich die Kluft zwischen Taiwan und China weiter vergrößert. Ja? Also die Staats- und Parteiführung sagt immer, wir wollen, dass Taiwan sich uns anschließt. Erreichen tut sie meiner Ansicht nach mit diesem Verhalten natürlich genau das Gegenteil. Also letztlich spricht das Handeln der kommunistischen Diktatur China für sich selbst. Sie ist zwar zu militärischen Drohgebärden in der Lage, aber sie ist eben nicht in der Lage, ihre Positionen irgendwie mit Charme oder Argumenten durchzusetzen. So gewinnt man natürlich keine Sympathien, ne? Also weder in Taiwan noch bei der Weltgemeinschaft.
Und es ist, das kann man wohl festhalten, gerade jede Menge los in und rund um Taiwan. Steffen, danke, dass du es für uns ein bisschen eingeordnet hast hier an der Tag.
Sehr gerne.
Und das war der Tag für heute am 24. Mai. Danke fürs Zuhören und fürs aufmerksame Interesse. Wir freuen uns über Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Diese Folge haben gemeinsam produziert und gestemmt mit einem Drum und Dran. Tom Funke und meine Wenigkeit, Sonja Meschkat ist mein Name. Wir hören uns ganz bald wieder, versprochen. Bis dahin ein hoffentlich gutes Wochenende. Tschüss.